SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. 23 Quadratmeter mehr Platz zum Wohnen hat mein heutiger Gast nicht. Lisa Maria Kossmann hat sich ein Tiny House gebaut. Schlafen, kochen, waschen, arbeiten auf engstem Raum. Die 28-Jährige lebt für und von ihrem kleinen Häuschen auf Rädern. 2 Jahre lang hat sie alle Schritte von der Idee übers Hämmern und Pinseln bis hin zur Elektrifizierung auf ihrem YouTube-Kanal dokumentiert. Nessa Elessa heißt ihr alter Ego im Netz. Über 25.000 Abonnenten holen sich von ihr Tipps für eine nachhaltige, minimalistische Lebensweise. Und das wollen wir auch. Lisa Maria Kossmann ist zu Gast. Schönen guten Abend.
Hallo.
Dein Tiny House ist nun nach langer Bauzeit fertig, wobei du fast alles selbst gemacht hast. Vor kurzem bist du eingezogen. Wie war das Gefühl?
Nach der langen Zeit ziemlich unbeschreiblich. Zwischendurch glaubt man schon fast nicht mehr dran, dass man tatsächlich fertig wird. Ich habe mich einfach riesig gefreut, dass am Ende alles wirklich so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe und dass die Dinge, die man am Anfang nur im Kopf gesehen hat, dann tatsächlich auch Realität geworden sind.
Und die Schuhe in den Schuhschrank einräumen ist, plötzlich ein Hochgefühl.
Ja, es hat wirklich alles reingepasst, also das war sehr schön.
Du ziehst aber nochmal um mit dem Haus.
Genau.
Wo stehst du jetzt? Wo willst du hin?
Ich bin im Moment noch im Hof meiner Eltern, weil wir dort das Haus auch fertig gebaut haben. Meine Eltern hatten ja einen großen Anteil auch an dem Projekt und ziehe aber jetzt dann auf ein richtiges Baugrundstück, wo ich dann tatsächlich auch dauerhaft wohnen kann, also wo es Strom und Wasser und alle Anschlüsse eben auch gibt.
Und drumherum viel Grün?
Ja, es wird auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, es ist eher dörflich und es werden wahrscheinlich auch noch 1-2 andere Leute mit ihren Tiny-Häusern dann mit aufs Grundstück ziehen.
2,5 Meter breit, 9 Meter lang, knapp 4 Meter hoch und 3,5 Tonnen schwer. Das sind die Maße des Tiny-Hauses von Lisa Maria Kossmann alias Nessa Elessa, die heute Abend mein Gast ist. 2 Jahre hat sie gebraucht, bis sie in dieses Häuschen ziehen konnte und diesen Prozess hat sie auf ihrem YouTube-Kanal dokumentiert. Was steckt alles drin, Lisa, in deinem Haus?
Eigentlich alles. Also die Leute sind immer überrascht, dass ich tatsächlich alles so machen kann wie in einer ganz normalen Wohnung. Spülmaschine tatsächlich inbegriffen. Man muss halt nur den Raum so planen, dass man eben die eigenen Prioritäten vorher festlegt und dann eben weiß, für die Küche brauche ich mehr Platz, fürs Bad vielleicht ein bisschen weniger, dann passt tatsächlich auch alles rein.
Okay, aber Prioritäten muss man setzen. Musstest du auf was verzichten?
Ich glaube aktuell, also fühlt sich noch nicht wie ein Verzicht an. Vielleicht gibt es später noch Dinge, da ich denke, da bräuchte ich vielleicht doch ein bisschen mehr Platz, aber man kann ja immer noch ein zweites bauen, wenn man möchte.
Was für ein Raumgefühl hast du in deinem Haus?
Es fühlt sich tatsächlich, das sagen auch andere Leute, immer ein bisschen größer an, als der Raum eigentlich ist. Das war mir eben auch beim Design wichtig. Ich habe ja sehr helle Wände, also alles in weiß gehalten, sodass man einfach, wenn man reinkommt, auch nicht das Gefühl hat, so erschlagen zu werden.
Wie kamst du auf die Idee, ein Tiny House zu bauen?
Tatsächlich auch über YouTube. Ich habe dort eine Tour von einem Tiny House gesehen in Neuseeland. Ich war damals noch ein bisschen skeptisch, ob das was ist, was ich mir vorstellen kann, auch selber umzusetzen. Aber nachdem ich dann so die 20. Tour angeschaut hatte, dachte ich, naja, ich glaube, die Arbeitsschritte sind doch nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Und nachdem dann meine Eltern mit im Boot waren, dachte ich, das kriegen wir irgendwie hin.
Aber warum überhaupt ein Tiny House? Warum nicht eine, wie jeder andere normale Mensch, eine Wohnung?
Ja, zu der Zeit, ich habe noch studiert und habe eine neue Wohnung gesucht und war doch etwas erschrocken über die Preise, die man aktuell für so eine Mietwohnung bezahlt. Und dann habe ich mir überlegt, naja, langfristig, was will ich überhaupt machen? Wie viel werde ich mit dem, was ich so mache, auch verdienen? Und ich wusste, dass ich wahrscheinlich nicht so die großen Sprünge machen kann finanziell und dass also ein Eigenheim sowieso in der normalen Form für mich jetzt gar nicht möglich ist. Und dann habe ich überlegt, ich kann jetzt vielleicht mit der Hilfe meiner Eltern auch finanziell für den Moment ein bisschen mehr investieren, mir ein eigenes Häuschen bauen, das ich aber dann nach 2 Jahren eben schon komplett abbezahlt habe und dann einfach sozusagen mietfrei, also bis auf die kleine Stellplatzmiete, die man dann hat, irgendwie für sehr viele Zeit, also für sehr viele Jahre eben wohnen.
Worin besteht der Unterschied zwischen einem Tiny House und einem Bauwagen oder auch einem Wohnmobil?
Also grundsätzlich, ich glaube, zwischen Tiny House und Wohnmobil ist so hauptsächlich der Unterschied die Materialien, die verwendet werden. Das Tiny House besteht größtenteils meistens aus Holz, hat auch eine ganz andere Optik als so ein Wohnwagen und ist auch meistens sehr viel besser nochmal isoliert. Ein Bauwagen hat halt auch mal eine andere Optik als jetzt mein Häuschen, ist mehr noch ein bisschen runder, also auch vom Dach. Aber grundsätzlich vom Aufbau sind die ähnlich, die haben halt dann oft nochmal ein anderes Fahrgestell.
Und das Wohnmobil wäre ein Plastik.
Wohnmobil ist auch genau Kunststoff und halt also aus Metall dann das Gerüst entsprechend, ja.
Kam das für dich gar nicht in Frage?
Eigentlich nicht, nee.
Es wäre ja mobiler. Du könntest schneller genau. Von A nach B.
Das auf jeden Fall. Das sind dann auch eher Leute, die häufiger den Ort wechseln. Aber da sind halt viele Dinge auch technisch einfach ein bisschen anders. Und wie gesagt, die Isolierung spielt auch nochmal eine große Rolle. In meinem Häuschen wird es auf jeden Fall im Winter sehr schön warm. Und ich habe nicht ganz so einen hohen Gasverbrauch für meine Heizung. Also das ist mir dann doch ein bisschen lieber.
Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, du hast es sehr individuell geplant. Bei so wenig Platz muss man das auch. Wo fängt man an?
Ja, wie gesagt, mit den Prioritäten, das ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, was brauche ich eigentlich wirklich im Leben, was benutze ich sehr oft. Für mich war es eben zum Beispiel, dass ich zu Hause arbeite, dass ich also einen großen Schreibtisch brauche und dass ich halt gerne in der Küche dann auch Platz habe, wenn ich koche. Das heißt, diese zwei Dinge waren eigentlich so der Hauptbestandteil und alles andere musste irgendwo außenrum den Platz finden.
Und das Bad ist kleiner geworden.
Das Bad ist tatsächlich kleiner geworden. Ich denke, das ist ein Raum, den benutze ich eben, weil es dann sein muss. Da brauche ich aber nicht 2 Stunden drin verbringen. Entsprechend ist der wirklich ja ziemlich winzig geraten.
Nun hast du einen Platz gefunden, wo du das Haus dauerhaft hinstellen möchtest. Darf man das eigentlich überhaupt überall? Also ist das ein Haus, für das man eine Baugenehmigung braucht? Also welche Vorschriften gibt es für Tiny-Häuser?
Ja, das ist leider tatsächlich genau wie beim normalen Haus. Alle Tiny Houses müssen auch normal, also durch den Genehmigungsprozess wie jetzt ein Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus laufen. Das heißt, die dürfen auch nur auf Grundstücke gestellt werden, die Bauland eben sind. Also nicht einfach, wie man sich das so vorstellt, in der freien Natur irgendwo abstellen. Das geht halt nicht, leider.
Das heißt aber, es ist dann auch wieder mit Kosten verbunden.
Genau, also wenn ich jetzt selber das Grundstück erschließen muss oder das Grundstück kaufen muss, habe ich natürlich große Kosten. In meinem Fall ist es jetzt so, ich pachte ein Grundstück von jemandem für eine gewisse Zeit und habe dann also weniger Kosten. Der benutzt das Grundstück dann später weiter, wird irgendwann in 20 Jahren dann wahrscheinlich selber drauf bauen.
Willst du mit dem Tiny House auch reisen? Also hast du schon geplant, ja, da bleibe ich vielleicht jetzt irgendwie 5, 6 Jahre, dann suche ich mir was anderes. Ich möchte auf jeden Fall mit dem Haus nochmal umziehen mehrfach.
Also in der Form kann ich mir das durchaus vorstellen. Das war auch der Gedanke dahinter. Deswegen ist meins auf Rädern, dass ich eben sagen kann, nach 5 Jahren ist mein beruflicher oder privater Mittelpunkt doch woanders. Dann gehe ich nochmal woanders hin.
Jetzt hast du das Haus selbst gebaut, mit Hilfe deiner Eltern. Ja. Aber welche handwerklichen Fähigkeiten hattest du, bevor du an dieses Projekt gegangen bist?
So gut wie keine, würde ich sagen. Ich habe meinen Eltern viel zugesehen. Die haben früher auch schon sehr viel am Haus immer selber gemacht. Aber ich selbst habe die meisten Sachen noch überhaupt nicht gewusst und nicht gekonnt. Mittlerweile sieht es schon ein bisschen anders aus.
Okay, was kannst du jetzt? Was hast du alles gelernt?
Na, jetzt würde ich sagen, kann ich schon so meine eigenen Möbel auch mal zusammenbauen. Also nicht die IKEA-Möbel so zusammenbauen, sondern tatsächlich eigene Möbel entwerfen und bauen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also dieses Learning by Doing, was man in so einem Projekt hat über 2 Jahre, da kommt man doch schon recht weit mit.
Gab es Momente, an denen du gesagt hast, ich schmeiß das jetzt alles hin, ich blase das ab, das wächst mir über den Kopf?
Ich glaube, so vor allem 2 Momente habe ich da noch so im Kopf. Der eine war direkt, nachdem wir den Anhänger bestellt haben, weil da wusste man, es gibt kein Zurück mehr. Und dann dachte ich so einen kurzen Moment lang, oh Gott, was habe ich mir da nur irgendwie in den Kopf gesetzt? Das ging dann aber relativ schnell wieder weg. Und jetzt zuletzt war es tatsächlich so ein bisschen, weil ich sehr lange auf einen Stellplatz gewartet habe oder einen Stellplatz gesucht habe, dass man sich natürlich fragt, funktioniert es am Ende tatsächlich, komme ich irgendwo unter und kann da drin dann wirklich leben. Zum Glück hat es jetzt geklappt, also jetzt sind alle Zweifel auch wieder.
Also ganz am Anfang gab es einen Moment des Zweifels und ganz am Ende gab es einen Moment des Zweifels. Gab es zwischendurch frustrierende Momente, wo du an deine eigenen Grenzen gestoßen bist?
An die Grenzen kommt man sicherlich immer wieder, weil man Dinge noch nicht so gut überblicken kann, nicht so genau weiß, ob es am Ende wirklich funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ob es jetzt Installationen sind, die man macht oder die Möbel, die man zum ersten Mal im Leben selber baut. Man weiß oft nicht so genau, ob das, was man da sich im Kopf ausgedacht hat, am Ende auch so dann da stehen wird in der Realität. Aber es hat sich eigentlich immer gezeigt, man macht sich meistens zu viele Gedanken. Irgendwie klappt es dann immer.
Aber das mit der Installation stelle ich mir schon schwierig vor. Also Elektrizität und natürlich auch die Wasserversorgung. Wie funktioniert das in deinem Haus?
Also wir haben die Arbeiten, die jetzt, sagen wir mal, der Experte machen musste, die haben wir auch tatsächlich aus der Hand gegeben. Das muss man einfach auch aus Sicherheitsgründen machen. Aber das sind auch ganz normale Leitungen, wie eben in einem normalen Haus. Also ich bin mit dem Stromanschluss im Moment noch extern. Ich werde eine Solaranlage noch bekommen. Und Wasseranschluss funktioniert auch quasi extern fast wie beim normalen Haus. Also deswegen sind auch innen drin alle Geräte, wie man es eben so kennt.
Also Hürden gab es eine Menge. Auf der anderen Seite, welche Erfolge waren euphorisierend?
Also ich weiß das erste Mal, dass ich, als ich das Bett fertig gebaut hatte, das Bett ist recht aufwendig, das ist auch zum Hochklappen, dass man eben drunter Stauraum hat und da dran kommt. Und als das dann fertig war und ich mich zum ersten Mal auf eine Matratze legen konnte und dann wusste, da kann ich später schlafen, das war schon ein sehr wichtiger und großer Moment für mich.
Was hat dein Tiny House gekostet?
Alles zusammen, also auch die Geräte, die ich eingebaut habe, von Kühlschrank über Herd und so weiter, insgesamt 35.000 Euro. Also ist noch für ein Tiny House recht wenig, weil halt das meiste daran in der Regel die Arbeitszeit ist und die haben wir uns halt gespart, indem wir es einfach selber gebaut haben.
Also 35.000 Euro und du hast ein eigenes Haus.
Genau.
Was war am teuersten?
Die Heizungsanlage tatsächlich, denn das muss man in der Regel aus der Hand geben. Das ist halt Gasleitung, das darf man nicht selber machen.
Mein Gast heute Abend lebt nicht nur für ihr Tiny House, sondern von ihrem Tiny House. Lisa Maria Kussmann alias Nessa Elessa hat einen YouTube-Kanal im Netz und dort die vergangenen 2 Jahre dokumentiert. Lisa, über 25.000 Abonnenten hast du. Mhm. Dafür bekommt man aber kein Geld, wenn man Abonnenten hat. Also ist nicht so wie bei der Zeitung, sondern du bekommst Geld für die Aufrufe der Videos. Das sind etwa 1 bis 2 Euro pro 1.000 Aufrufe und das ist kein Vermögen, möchte ich mal sagen. Wie viel hat es dir gebracht, dass du dir jede Woche beim Tiny House bauen über die Schulter hast schauen lassen?
Es ist natürlich, kommt natürlich am Anfang nicht so viel bei rum, aber es ist auch ein Leidenschaftsprojekt und das sollte man, glaube ich, auch wenn man sowas macht, das sollte immer der Vordergrund sein, dass man es gerne macht und dass man eben Leuten was mitgeben will. Ich habe halt damals die Tiny House Touren auf anderen Kanälen gesehen und dachte immer, das ist toll, dass andere Leute das zur Verfügung stellen und das hat mir ermöglicht, mein Haus zu bauen und das wollte ich einfach weitergeben und das hat super funktioniert. Also viele Leute sind sehr dankbar dafür, dass ich das eben auf die Weise dokumentiert habe.
Aber wie viel hat es dir eingebracht, monetär?
Es ist auf jeden Fall, es ist zwar mein Vollzeitjob, was die Zeit betrifft, aber es ist sicherlich noch nicht so, dass man davon einen Mindestlohn pro Stunde sprechen kann. Es ist auf einem guten Weg, aber das wird noch ein bisschen dauern.
Du hast auf deinem YouTube-Kanal nicht nur die Geschichte deines Tiny Houses dokumentiert, sondern du hast auch noch viele andere Themen, über die du sprichst. Du bist Gamerin, du machst YouTube-Videos über Computerspiele, dann gibst du Tipps, wie man CO2 sparen kann, was jeder gegen Lebensmittelverschwendung tun kann, wie man mit wenig Geld auskommen kann. War das bei dir eine bewusste Entscheidung, dass du nur wenig verdienen und wenig besitzen willst oder hast du aus der Not eine Tugend gemacht?
Es ist so ein bisschen, glaube ich, von beidem. Ich war es eigentlich immer gewohnt, wenig Geld zur Verfügung zu haben im Monat und habe auch eben geschaut, dass ich das, also dass quasi die Gewohnheiten, die ich dadurch aufgebaut habe, dass ich mir die auch beibehalte, selbst wenn ich mal mehr verdiene. Einfach, weil ich lieber dann das Geld ansparen und für sinnvolle Dinge ausgeben will, als eben eher verschwenderisch zu leben oder eher jetzt sofort alles auszugeben und dann am Ende vielleicht zu bereuen, dass man nichts mehr übrig hat. Und daraus habe ich versucht, so eine Art Lebensstil zu machen und da gibt es ja eine ganze Bewegung rum, ob das jetzt Minimalismus oder Frugalismus ist. Und
wie war das der zweite Begriff?
Frugalismus, also tatsächlich, dass man mit dem, was man hat, sehr effizient umgeht und dass man eben ja nichts verschwendet. Und das ist eigentlich auch so mein Ansatz dabei.
Was an deinem Leben ist alles nachhaltig?
So viel wie möglich. Es geht natürlich nicht alles und ich bin auch da nicht so, wie soll man sagen, nicht so dogmatisch oder war es vielleicht früher auch mehr, als ich es jetzt bin. Ich versuche es eben, und das versuche ich auch auf meinem Kanal immer zu zeigen, es geht letztlich darum, dass man im Alltag so viel macht, wie es irgendwie geht, aber dass man sich auch selber nicht mit dem Thema jetzt Umweltschutz und so weiter überfordert, sondern dass man da noch eine gute Balance findet.
Gib mal ein paar Beispiele. Also wie sieht deine Küche zum Beispiel aus?
In der Küche zum Beispiel versuche ich, viele Lebensmittel unverpackt einzukaufen, sodass ich eben zum einem Unverpacktladen, der ist zum Glück bei mir in der Nähe, dann mit meinen eigenen Behältern hingehe, dort ein paar Sachen in einem Glasbehälter oder in irgendwas anderem kaufe und dadurch einfach Verpackung spare. Das ist so eine Sache, die sich bewährt hat. Beim Gemüse kann man darauf achten, ohne Verpackung zu kaufen. Also das sind so Dinge, die sich im Alltag dann relativ leicht umsetzen lassen, wenn man mal eine Routine hat.
Als ich vorhin gesagt habe, deine Schuhe in den Schuhschrank räumen, hast du gesagt, ich habe nicht so viele. Ja. Klamotten sind dann bei dir auch eher reduziert in der Menge?
Ja, definitiv. Ich habe einfach vor einigen Jahren schon beschlossen, ich habe mal alle Sachen, die ich hatte, alle meine Klamotten auf einen Stapel geworfen und habe dann festgestellt, so viel kann kein Mensch im Leben jemals anziehen. Und seitdem habe ich eben sehr sukzessive alles reduziert und jetzt habe ich tatsächlich meinem Gefühl nach nur noch die Sachen, die ich dann auch wirklich anziehe.
Dein Bad ist klein, was ist drin?
Das Allernötigste würde ich sagen, ich verwende zum Beispiel eine Haarseife, die aber gleichzeitig auch eine Körperseife ist, also da habe ich ein Produkt für alles, das ist auch noch unverpackt und meine Mutter macht sie selber, also ich glaube, sehr viel nachhaltiger geht es dann tatsächlich nicht mehr. Und sonst wirklich nur so das Allernötigste. Make-up habe ich nicht viel. Irgendwelche Sprays und Cremes und so verwende ich eigentlich auch in der Regel nicht. Vielleicht nur eine Deo-Flasche und das war's eigentlich schon wieder.
Und selbst deine Toilette ist nachhaltig.
Ja, die Toilette ist eine Trockentrenntoilette tatsächlich. Das war was ich ausprobieren wollte. Spart Wasser und ist irgendwie noch ein bisschen umweltschonend sozusagen. Ja.
Wie passen zu dieser Lebensweise YouTube-Videos?
Für mich sehr gut, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, ortsunabhängig zu arbeiten und übers Internet eben Geld zu verdienen. Das heißt, wenn ich jetzt in ein paar Jahren woanders hingehen möchte, woanders leben möchte, dann kann ich meinen Job einfach mitnehmen, genauso wie ich mein Haus eben mitnehmen kann.
Mhm. Du machst ja, wie gesagt, auch Videos zu deinem nachhaltigen Lebensstil, eben nicht nur zu dem Bau deines Tiny Houses, da hast du welche gedreht. Warum reicht es dir nicht nur selber nachhaltig zu leben, sondern möchtest du auch unbedingt das weitergeben? Warum möchtest du unbedingt anderen auch Tipps geben?
Ja, für mich war es so, dass die ganzen Themen erst relevant wurden, weil ich es eben bei anderen gesehen habe und weil ich gesehen habe, dass es funktioniert. Und da ist halt YouTube so eine Plattform, auf der man sieht, wie andere Leute im Alltag Dinge umsetzen. Und weil ich weiß, dass, wie groß dieser Einfluss sein kann, habe ich eben selber auch die Dinge ein bisschen nach außen getragen und sehe eben auch, dass andere Leute durch meine Videos dann wiederum Dinge umsetzen. Also es ist quasi Teil der Veränderung zu sein und das funktioniert bei mir halt über die Videos einfach sehr gut.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, also Tiny House ist mir ein bisschen zu aufwendig, aber ich würde schon gerne ein bisschen mehr für die Umwelt tun, ein bisschen nachhaltiger leben. Welchen Rat hast du? Was kann jeder sofort umsetzen?
Ich glaube, das Größte, was man im Moment so raten kann in Sachen auch Klima, wäre eben viel auf tierische Produkte zu verzichten. Ich ernähre mich ja auch seit über 6 Jahren schon vegan. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten Einfluss hat und wo man eben im Alltag ganz langsam anfangen kann. Muss nicht von 0 auf 100 jetzt komplett irgendwie sich vegan ernähren, aber da kann man sehr viel machen. Es gibt ganz viele tolle Rezepte im Internet und mehr Supermärkte und Bäckereien und bieten ja auch ganz viel an. Also da kann man, glaube ich, viel machen im Moment.
Du hast 4 Jahre Germanistik und Latein studiert. Mit welchem ursprünglichen Ziel eigentlich?
Eigentlich wollte ich Lehrerin werden, also Gymnasiallehramt war das und ich wollte dann an die Schule gehen. Ich habe mich aber dann letztlich doch dagegen entschieden aus verschiedenen Gründen und bin jetzt dann bei YouTube gelandet.
Den Bachelor hast du noch gemacht, den Master geplant und den dann aber abgebrochen.
Ja, da kam dann doch dann das Geschäft dazwischen und ich habe einfach beschlossen, jetzt gerade läuft es mit meiner Selbstständigkeit so gut, dass das Studium vielleicht doch hinten anstehen muss.
Waren denn dann die 4 Jahre Uni umsonst oder würdest du sagen, ich habe mit dem Studium trotzdem was gelernt?
Gelernt habe ich auf jeden Fall eine Menge. Ich würde nie sagen, dass eine Erfahrung umsonst ist, weil man kommt immer reifer irgendwie da raus. Es ist auch gut, dass ich einen Abschluss habe, nur für den Fall, dass ich da mal drauf zurückgreifen muss. Aber jetzt liegen einfach die Prioritäten halt ein bisschen anders.
Aber du kannst von den YouTube-Videos leben oder kommt dann noch mehr dazu an Jobs? Wovon lebst du?
Also die YouTube-Videos sind mittlerweile der große Bestandteil. Ich habe aber noch zur Sicherheit, einfach weil das Einkommen natürlich von Monat zu Monat so ein bisschen schwankt, noch einen Backup-Job sozusagen. Ich bin noch in der Requisite- und Bühnentechnik am Festspielhaus tatsächlich tätig und damit verdiene ich mir so meine Zubrote.
Das sind alles aber Jobs. Naja, also die Videos auf jeden Fall überall auf der Welt machen könntest. Wie wichtig ist dir Flexibilität?
Es hat schon einen großen Stellenwert für mich, weil ich jetzt einfach, also ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass man im Voraus nicht sagen kann, wie die Prioritäten in 5 oder 10 Jahren sind. Und wenn ich mich jetzt sehr festlege, kann es eben sein, dass ich später nicht so frei meine Entscheidung wieder neu treffen kann, wie ich es jetzt im Moment kann. Und deswegen versuche ich auch, die berufliche Situation so flexibel wie möglich zu halten.
Also wo du in 5 Jahren bist, weißt du heute nicht, aber wo möchtest du in 3 Jahren sein?
In 3 Jahren immer noch im Tiny House, hoffe ich. Und immer noch das machen, was ich jetzt mache, weil damit bin ich einfach super zufrieden.
Lisa Maria Kussmann alias Nessa Elessa ist YouTuberin und Tiny House Pionierin aus Gaggenau. Heute Abend mein Gast im Netz, also ob als Gamerin oder auf deinem YouTube-Kanal, hast du diesen Künstlernamen, Nessa Elessa. Woher kommt der?
Es ist tatsächlich es ist ein elbischer Name. Also ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan und ich habe mir irgendwann mal meinen Namen auf Elbisch übersetzen lassen im Internet. Und das kam dann dabei raus und das ist seitdem mein Pseudonym für so ziemlich alles.
Okay, also heute auch noch großer Tolkien-Fan?
Definitiv, ja. Ja? Sieht man auch in meinem Haus, wenn man genau hinguckt.
Okay, was für ein Name steht an deinem Tiny House?
Noch keiner. Ich bin nicht so ein Fan von irgendwie Häuser und sowas benennen. Sind doch irgendwie Gebrauchsgegenstände, aber vielleicht fällt mir irgendwann noch was Passendes ein.
Nee, ich hatte eigentlich eher gedacht, welcher Name von dir steht an dem Tiny House. Also gibt es ein Namensschild, wo dann Nessa steht oder steht da Lisa?
Nee, da steht dann schon Lisa wahrscheinlich später.
Okay. 23 Quadratmeter klein ist sein Haus. Könnte man darin eigentlich auch zu zweit leben?
Es gibt Leute, die das machen. Ich selber würde es nicht machen, weil ich einfach doch ein bisschen Privatsphäre gerne habe. Also abgeschlossene Räume, wo man auch mal alleine in einem Raum sein kann. Insofern kommt es für mich eher nicht in Frage.
Auch nicht für die Zukunft?
Wahrscheinlich nicht, aber man weiß ja nie, was sich entwickelt. Deswegen sage ich niemals nie.
Könnte man das anbauen? Also könnte man das Haus erweitern, wenn man sagt, okay, wir ziehen da jetzt zu zweit ein?
Ja, das wäre schon möglich. Es ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber es gibt auch Leute, die das schon gemacht haben. Also das ließe sich schon umsetzen technisch.
Okay, aber bei dem kleinen Raum, den man da hat, sind Tiny-Häuser wahrscheinlich doch auch eher was für Individualisten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Innenraum ist nach den eigenen Bedürfnissen gestaltet. Es sieht außen aus, wie man es selber gestalten möchte. Also das ist schon Individualismus irgendwie in Reinform.
Und bist du auch jemand, der gerne alleine ist in seinen eigenen vier Wänden?
Ich brauche auf jeden Fall die alleine Zeit fürs Arbeiten. Da habe ich einfach die größte Ruhe, wenn mir niemand über die Schulter schaut. Aber ansonsten bin ich natürlich nicht gerne die ganze Zeit alleine. Das heißt, das Tiny House zwingt mich auch ein bisschen dazu, rauszugehen und mit anderen Leuten was zu unternehmen. Und das ist irgendwie auch das Schöne dran.
Aber du gehst dann schon raus.
Ja.
Und nicht unbedingt, dass du jetzt, naja, man kann ja auch jetzt nicht die große Abendgesellschaft einladen auf 23
Kilometer. Ja, geht schon. Aber ja, also man will natürlich auch rausgehen und da die Natur wirklich dann vor der Haustür liegt, im Idealfall, ist man auch leichter bereit, mal jetzt aus dem Schreibtischstuhl aufzustehen und nach draußen zu gehen, spazieren zu gehen.
Die drei Schritte vor die Tür. Wem würdest du abraten von einem Tiny House? Also für wen ist es was und für wen ist es auf keinen Fall was?
Ich glaube, Leute, die in kleinen Räumen sich nicht wohlfühlen, die werden auch das Gefühl nicht ablegen, bloß weil es jetzt irgendwie der eigene und selbstgestaltete Raum ist. Man muss das schon wollen. Und ich glaube auch, dass Leute, die viel Besitz haben, an dem sie auch wirklich hängen, dass die jetzt auch den ganzen Besitz nicht plötzlich aufgeben sollten, nur auf einem kleinen Raum zu leben. Denn manchmal tatsächlich bereut man auch Dinge, die man weggegeben hat in großer Hast.
Gibt es da bei dir was, was du bereust, dass du es weggegeben hast?
Nee, bei mir jetzt nicht, aber ich weiß, dass Leute, die so sehr impulsiv dann ausmisten, also auch im Freundeskreis, dass dann manchmal gesagt wird, ich glaube, das hätte ich doch vielleicht lieber behalten und da muss man schon so sorgfältig vorgehen und nichts überstürzen, nur weil man jetzt gerne in so einem kleinen Häuschen wohnen wollte.
Also du hast durchaus auch Verständnis für Menschen, die sagen, ich brauche Platz, ich brauche meinen materiellen Wohlstand und meine Dinge, die mir gehören.
Ja,
und,
durchaus.
Ja.
Ja.
Tiny-House-Besitzer ticken die alle ähnlich dann, wenn sie alle so auf minimalistischem Raum und auch mit minimalistischen Mitteln leben?
Ja, man merkt schon eine große Übereinstimmung in vielen Themen. Also ein gewisses Umweltbewusstsein ist bei den allermeisten tatsächlich da, wenn man sich so unterhält. Und natürlich auch irgendwie die Liebe zum Minimalismus, also dass man immer schaut, dass man einfach nicht zu viele Dinge hat, die einen nur belasten, sondern wirklich nur so das Nötige, aber auch Dinge, an denen man sich natürlich erfreuen kann.
Seid ihr untereinander vernetzt?
Ja, es ist eine Bewegung, die viel auch im Internet präsent ist. Es gibt Facebook-Gruppen dazu. Es gibt das Tiny House Festival, was ja in Karlsruhe auch immer stattfindet. Und da kommen so die großen Enthusiasten immer zusammen. Und man merkt schon, es ist noch eine recht kleine Szene, aber sie ist auch stark am Wachsen und die Leute sind untereinander in einem großen Austausch.
Über den Daumen, wie viele Menschen gibt es mit einem Tiny House in Deutschland?
Boah, das ist schwer zu schätzen. Ich würde sagen, es wurden auf jeden Fall schon mehrere hundert gebaut. Die sind natürlich jetzt nicht alle im Internet vertreten und erreichbar, aber ja, so um den Dreh würde ich sagen, ist das in Deutschland.
Tauscht ihr euch aus? Also wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Tiny House bauen, ich schreibe dich einfach mal an und frag, was auch immer mir gerade auf dem Herzen brennt, was ich loswerden möchte, würdest du antworten?
Auf jeden Fall, ja. Ich bekomme sehr viele E-Mails von Zuschauern und das dauert dann manchmal, bis ich antworte, aber ich antworte tatsächlich jede E-Mail.
Was für Tipps brauchen die Menschen von dir?
Das können ganz konkrete Dinge sein. Welchen Anhänger hast du da bestellt und wie lang und breit ist der? Aber auch so allgemeine Dinge, so wie bist du diese ganze Minimalismusgeschichte angegangen? Wie schafft man es, Dinge loszuwerden, die man eigentlich loswerden will, aber wo man sich doch am Ende nicht von trennen kann? Das sind so die Fragen, die ich so bekomme.
Mhm. Noch werden Menschen, glaube ich, belächelt, die freiwillig auf so engem Raum leben. Fühlst du dich als Teil einer revolutionären Bewegung?
Revolution würde ich es nicht nennen. Es ist, glaube ich, so ein bisschen was, es ist eine Bewegung, die dem Zeitgeist irgendwo entspricht, dass viele Leute auch überfordert sind von der Vielzahl an Reizen, die man jeden Tag hat, von den vielen Dingen, die wir uns alle leisten können und die wir dann am Ende auch alle haben, aber eigentlich gar nicht brauchen. Und da versucht man so ein bisschen einen Schritt in die andere Richtung zu gehen und wieder zurückzugehen zu etwas weniger. Und ich glaube, da bin ich einfach Teil von einer Bewegung, die wahrscheinlich im Laufe der Zeit nur noch wachsen wird.
Also weniger Revolution als eher Wohn-Avantgarde, weil es sowieso die Richtung ist.
In gewisser Weise, ja.
Was muss denn passieren, um dir und anderen Tiny-House-Besitzern das Leben einfacher zu machen?
Also auf gesetzlicher Ebene, jetzt was das Baurecht auch betrifft, wäre es natürlich sinnvoll, dass man da eine Sonderregelung schafft und dass man nicht für jedes Tiny House einen kompletten Bauantrag einfach einreichen muss, weil die Kosten natürlich in keinem Verhältnis stehen zu dem, was das Haus am Ende gekostet hat. Und da man ja auch oft nur ein paar Jahre auf einem Grundstück bleibt, wenn man jetzt alle 5 Jahre einen Bauantrag stellen muss, das ist natürlich einfach eine Menge Geld. Und da hoffe ich, dass sich dann irgendwann tatsächlich auch auf Bundesebene was tut.
Wie ist das in anderen Ländern?
Ähnlich schwierig. Also man denkt immer, Deutschland ist da so, da ist es so besonders schwierig, ist es aber in anderen Ländern eigentlich recht ähnlich. In den USA, wo die Bewegung ja herkommt, ist es ein bisschen einfacher. Da war auch das Schlupfloch so ein bisschen, dass die halt auf Rädern stehen. Aber letztlich hat man da eigentlich mittlerweile ähnliche Probleme wie hier.
Also da kann man auch nicht irgendwo sich das Haus hinstellen. Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, weil du ja auch in deinen Anfängen, und davon erzählst du ja auch in deinen YouTube-Videos, dir sehr viele Tipps aus den USA geholt hast. Warum ist die Bewegung viel größer?
Ja, das hat einfach früher angefangen. Und es gibt schon Schlupflöcher, die man ausnutzen kann, die es halt hier nicht gibt. Aber de facto ist es natürlich trotzdem so, dass es leider auch als Haus zählt. Also man kann an den Behörden nicht so einfach vorbei. Es gibt einfach dort natürlich mehr Land als hier. Hier ist, glaube ich, die Sache mit der Fläche einfach noch viel prekärer als jetzt in den USA. Deswegen wird hier natürlich auch von den Gemeinden ausgeguckt, dass man so die Flächen zusammenhält. Und das für so ein Tiny House, was halt sehr klein ist, aber trotzdem halt ein ganzes Grundstück belegen möchte, da ist man dann immer so ein bisschen vorsichtig.
Was zahlt man dafür dann für so einen Bauantrag?
Ja, das kann schon ein vierstelliger Betrag sein, also 3- bis 4-stelliger Betrag, je nachdem, weil man halt auch einen Architekten beauftragen muss. Man darf das ja auch nicht selber machen und das sind schon Kosten, die man vorher auch mit einplanen muss. Also man muss sich nicht nur überlegen, wie soll mein Tiny House aussehen, sondern vor allem auch, wo soll es am Ende stehen und kann ich das eben bewerkstelligen.
Und ein 3- bis 4-stelliger Betrag, das wäre schön, wenn das nicht mehr mit in die Kalkulation
Das wäre natürlich ideal,
würde. Genau. Ja. Wenn du dir Orte wünschen darfst, wir sind ja kurz vor Weihnachten, das ist immer so die Zeit der Wünsche, wo du noch mit deinem Tiny House stehen möchtest. Wie sähe das aus?
Also wenn ich es mir ganz frei wünschen dürfte, würde ich vielleicht tatsächlich auch einen Abstecher nach Neuseeland machen. Da gibt es auch ähnliche Bestimmungen tatsächlich, was die Anhängergröße betrifft. Da wäre es also gar nicht so schwer. Ich glaube nur, dass der Transport halt jenseits meines Budgets liegt. Aber das wäre eigentlich schön, dort eine Zeit noch zu verbringen mit meinem Häuschen.
Also da, wo die Hobbits herkommen.
Ja.
Da sind wir dann wieder bei den Tolkien-Geschichten.
Ja.
Lisa Maria Kurzmann alias Nessa Elessa. Unter diesem Namen finden Sie sie im Netz und bei YouTube. Ganz viele wunderbare Videos, auch unter anderem eben über die Entstehungsgeschichte ihres Tiny Houses, über nachhaltiges Leben und über all diese Themen haben wir auch heute Abend gesprochen in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, Lisa, für die Einblicke in dein doch sehr ungewöhnliches Leben, das hoffentlich vielleicht auch ein bisschen gewöhnlicher wird in Zukunft. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt und für die Technik war Andreas Bernhard verantwortlich.